kommen zu einem dritten Hinweis auf die Gottheit des Heiligen Geistes. Ihm werden göttliche Eigenschaften zugeschrieben. Römisch 3, Doppelpunkt, göttliche Eigenschaften. Welche sind diese? Groß A, Doppelpunkt, göttliche Fortdauer. Der Geist ist ewig. Hebräer 9, Vers 14. Groß B, Doppelpunkt, göttliche Gegenwart. Der Geist ist allgegenwärtig. Nach Psalm 139, den Versen 7 bis 10. Groß C, göttliches Wissen. Der Geist kann jeden Menschen auf der Welt von seiner Sünde überführen. Das zeigt, dass er allwissend ist. Johannes 16, Vers 8. Und dann die Verse 12 und 13. Paulus sagt in 1. Korinther 2, in Vers 10, der Geist nimmt Einsicht in alles. 1. Korinther 2, Vers 10. Und 2. Petrus 1, Vers 21, es war der Geist, der den Propheten ihre Botschaft gab. Und die Propheten haben ja über sehr vieles gesprochen. Der Geist ist also Gott, der alles weiß. Und dann hat er auch Groß D, Doppelpunkt, göttliche Macht. Er hat Anteil genommen an der Schöpfung, Hiob 33, Vers 4. Er hatte Anteil an der Auferstehung Jesu, Römer 1, Vers 4. Er hat Anteil an der Neuschöpfung, wenn Menschen wiedergeboren werden. Johannes 3, Verse 3 bis 8, Römer 8, Vers 2, er ist der Geist des Lebens in Jesus Christus, und Titus 3, Vers 5, die Wiedergeburt geschieht durch den Geist, heißt es dort, Titus 3, Vers 5. Das war die erste Frage, was ist der Geist? Er ist eine Person, er ist Gott. Wir kommen zur zweiten Frage, Arabisch 2, Punkt, nur ein Punkt. Arabisch 2, wie wird der Heilige Geist in der Schrift dargestellt? Wie wird er dargestellt? Zwei Antworten wollen wir geben. Erstens, klein a, Punkt, mittels Namen. Er wird dargestellt mittels Namen. Und zwar auf zweierlei Art und Weise. Einmal haben wir den eigentlichen Namen des Geistes und dann haben wir göttliche Namen. Also Römisch 1, jetzt Doppelpunkt. Der eigentliche Name. Der eigentliche Name ist Geist. Diese Bezeichnung kommt vor einmal in der Einzahl. Da muss man aus dem Zusammenhang erfahren, ob es wirklich der Heilige Geist ist. Er kann manchmal nur Geist genannt werden, so in Matthäus 4. Vers 1, wenn Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird. Aber der Name kann auch in der Mehrzahl vorkommen. So zum Beispiel in Offenbarung 1, in den Versen 4 und 5. Offenbarung 1, Verse 4 und 5, wo wir den Gruß haben des Johannes, und da lässt er grüßen von den sieben Geistern. Das sind nicht sieben voneinander zu unterscheidende Geister, sondern der Geist wird hier als ein siebenfacher Geist hingestellt. Das hat in Offenbarung seine Bewandtnis, weil der Heilige Geist auch die sieben Augen des Lammes genannt wird. Er ist auch, wird auch mit den sieben Fackeln verglichen. Dann haben wir die Römisch 2, Doppelpunkt, die Gottesnamen des Heiligen Geistes. Die Gottesnamen, die, die im Sommer hier waren, die haben diese Namen aufgeschrieben, ja? Darf ich mal die fragen, die im Sommer hier waren, haben Sie die alle aufgeschrieben? Ich glaube, es wäre eigentlich jetzt nicht nötig, die Erstklässler können diese Liste, es handelt sich einfach um eine Liste mit Bibelstellen, es wäre jetzt nicht nötig, glaube ich, das noch einmal einfach so zu diktieren. Versuchen Sie das von einem Zweiklässler zu kriegen. Verschiedene. Es sind Gottesnamen und dann Römisch 3, Eigenschaftsnamen. Und diese zwei Listen können Sie von denen kriegen. Das sind die Namen, mittels derer der Heilige Geist dargestellt wird, aber er wird auch mittels Bilder in der Schrift dargestellt. Klein b, Darstellung mittels Bilder. Wir haben eine lange Reihe von Bildern, unter denen der Geist uns geschildert wird, gezeigt wird. Römisch 1, Doppelpunkt, der Geist wird mit Wasser verglichen. Es gibt eine Anzahl von Stellen, in denen vom Ausgießen des Geistes die Rede ist, im Alten Testament und auch im Neuen Testament. In diesen Stellen wird der Geist mit Regen verglichen, mit dem schweren Herbstregen in Palästina, ausgießen, wenn es richtig schüttet, ja, gießt, dann ist das ein Bild vom Heiligen Geist, der ausgegossen wird. Aber diese Ausgießung ist ein Ausgießen, das mit Pfingsten beginnt, nicht dort aufhört. Von diesem Ausgießen ist in Jesaja die Rede, Jesaja 32, Vers 15, und in Kapitel 44, Vers 3. Und dann gibt es andere Stellen, Parallelstellen. Aber das genügt als Hinweis. In Johannes 7 vergleicht Jesus den Geist mit Wasser, wenn er aufruft, dass Durstige zu ihm kommen dürfen, um trinken zu können. Da wird der Geist mit Wasser verglichen. Johannes 7, Verse 37 bis 39. Dieses Trinken wird auch von Paulus erwähnt, in 1. Korinther 12, Vers 13. Aber dort ist der Geist nicht nur ein Trank, gleichzeitig das Taufelement. Wir sind alle in einem Geiste getauft worden. Man trinkt den Geist und das Wasser, der Geist trinkt uns. Mit anderen Worten, der Geist ist im Christen, im Gläubigen, und der Gläubige ist im Geist. Gegenseitige Innewohnung. Beide Male wird der Geist mit Wasser verglichen. Das eine Mal ist das Wasser des Geistes in uns, und das andere Mal ist das Wasser des Geistes um uns, beim Bild des Taufens. Römisch 2, Doppelpunkt. Der Geist wird mit Luftbewegung oder mit Hauch verglichen. Wind oder Hauch. so in Ezechiel Kapitel 37, beim Propheten Ezechiel Kapitel 37, in den Versen 9 bis 14. Der Prophet soll hauchen, aber das ist ein Bild vom Heiligen Geist, Vers 14, der über geistlich tote Israeliten kommen soll, sodass sie neues Leben bekommen. Das wird geschehen, wenn Israel sich zum Herrn bekehrt. In Palästina kann der Wind vom Osten oder vom Westen kommen. Wo kommt er her, wenn er vom Osten kommt? Weiß niemand das? Kennen Sie die Landkarte von Palästina? Wo kommt der Wind her, wenn er vom Osten kommt? Wie bitte? Ja, damals gibt es noch kein Jordanien, aber... Wie bitte, was ist das da östlich von Jordan? Das ist Wüste. Und wenn der Wind von der Wüste kommt, dann ist er trocken. Und wenn er in Palästina einkehrt, dort auftaucht, dann holt er das Wasser, nimmt es weg, er trocknet aus. Das ist ein Bild von Gericht. Wenn aber der Wind vom Westen kommt, dann kommt er vom Meer und bringt Feuchtigkeit. Die Luft ist geladen mit Luftfeuchtigkeit. Und dieser Wind lässt dann das Wasser in Palästina runter und dann gibt es Regen. Das ist ein Bild vom Segen des Geistes. In Hosea 13, Vers 15, wird der Geist mit dem Ostwind verglichen. Der Geist bringt nicht nur Leben, sondern auch Tod. Er kann also einmal belebend, einmal auch tötend auftreten. So wird dem Heiligen Geist in der Schrift auch Gericht zugeschrieben. 13, Vers 15. Können Sie mir eine Stelle geben, wo der Heilige Geist mit lebenbringendem Wind verglichen wird? Johannes 3, Vers 8. Da vergleicht Jesus den Geist mit dem Wind, aber dieses Mal bringt er Leben. Johannes 3, Vers 8. Auch in Apostelgeschichte 2 haben wir einen Wind. Wenn der Geist kommt, eins ist ein Bild vom anderen. Und auch dort in Apostelgeschichte 2 tritt das Feuer auf als Bild vom Geist. Römisch 3, Doppelpunkt. Feuer ist also auch ein Bild vom Geist. Nicht nur in Apostelgeschichte 2, sondern auch schon in Jesaja. Kapitel 4, in den Versen 4 und 5 und in der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 5. Offenbarung 4, Vers 5. Der Geist wird verglichen mit 7 Fackeln. Vielleicht haben wir hier dasselbe, das man in der Stiftshütte beim siebenarmigen Leuchter hatte. Die nannte man die Menora. Es könnte sein, dass dieses Bild wieder in Offenbarung auftaucht. Dann wird der Heilige Geist auch mit Öl verglichen. In einem zweifachen Sinne, Römisch 4, Doppelpunkt Öl. Einmal als Salböl und dann auch als Brennöl. Als Salböl in Jesaja 61, Vers 1. Und in 1. Johannes 2 wird er die Salbung genannt. In 1. Johannes 2, die Salbung in den Versen 20 bis 27. Mit Brennöl wird der Heilige Geist verglichen in dem Propheten Sacharja, Kapitel 4, den Versen 1 bis 6. Römisch 5, Doppelpunkt. Der Geist wird dann auch mit Wein verglichen. In Apostelgeschichte 2, den Versen 13 bis 15. Apostelgeschichte 2, 13 bis 15. Und Epheser 5, wenn Paulus aufruft, voll des Geistes zu sein, stellt er dieses dem Betrunkensein mit Wein gegenüber, in den Versen 18 und 19. In Römisch 6, Doppelpunkt, der Geist wird mit einem Siegel verglichen. Das Siegel ist ein Bild vom Geist. In 2. Korinther 1, 21 und 22. Das siebte Bild, Römisch 7, Doppelpunkt. In Lukas 24 wird der Geist mit Bekleidung verglichen. Ihr werdet bekleidet werden mit dem Heiligen Geist, in Vers 49. Wenn Jesus das Kommen des Geistes verheißt. Ein achtes Bild, Römisch 8, Doppelpunkt. Der Geist wird mit einem Pfand verglichen, mit einer Anzahlung. Dieses spricht von einer Verheißung. Anzahlung heißt, es kommt noch mehr, so in 2. Korinther 1, Vers 22 und dann wieder in Kapitel 5, Vers 5. Man findet manchmal die Auffassung, was dann später kommt, wenn Jesus kommt, ist mehr Heiliger Geist. Das ist nicht, was Pfand bedeutet. Pfand bedeutet der Rest des von dem, was wir bekommen. Das heißt, die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Der Geist ist hier die Verheißung, dass jenes, dass der zweite Teil des Heils kommen wird. Römisch 9, Doppelpunkt. Verwandt mit diesem Bild des Pfandes ist das Bild der Erstlingsfrucht. Das wird einmal gebraucht in Römer 8, Vers 23. Dies ist ein Bild aus dem Alten Testament, wo der Landwirt auf den Acker geht im Herbst und holt sich einen Teil der Ähren, die reif geworden sind, und bringt sie da. Und somit sagt Herr Gott, meine Ernte als solche gehört dir. Die Erstlingsfrucht, die uns gegeben wurde von Gott, ist der Heilige Geist. Ein zehntes Bild, Römisch 10, Doppelpunkt. An einer Stelle, bei der Taufe Jesu, wird der Geist mit der Taube verglichen. Lukas 3, Vers 22. Es fragt sich hier, wo der Vergleich liegt. Man könnte hier einige Züge der Taube als Eigenschaften des Heiligen Geistes sehen. Die Häuslichkeit, die Taube ist nicht wild. Die Reinheit, die Schönheit, das sind wahrscheinlich Bilder vom Heiligen Geist. Römisch 11, Doppelpunkt. Der Geist wird mit einem Finger verglichen, mit einem Zeigefinger. Hier muss man zwei Stellen vergleichen. Matthäus 12, Vers 28, dort heißt es, wenn ich durch den Geist Dämonen austreibe. In Lukas steht Finger. Das heißt, der Geist ist der Finger Gottes. Wenn ich durch den Finger Gottes Dämonen austreibe. Lukas 11, Vers 20. Interessant ist, dass die Diener Pharaos, wenn Mose und Aaron Wunder tun, dass die Diener Pharaos an einem Punkt sagen, das ist der Finger Gottes. Wenn Gott sich als stärker erweist als die okkulte Kraft der Knechte Pharaos. Römisch 12, Doppelpunkt. Die Zunge ist ein Bild vom Heiligen Geist. Der Geist kommuniziert, spricht. Und so wird der Geist am Pfingsttage mit der Zunge verglichen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 3. So sagt Jesus auch, wenn der Geist über sie kommt, werden sie Zeugen sein. 1, Vers 8. Der Geist hilft also zum Reden, ist also die Zunge des Zeugen, befähigt die Zunge. Und ein 13. Bild, ein letztes, Römisch 13. Punkt. Der Geist wird mit einem Vater verglichen. Die Jünger Jesu verlieren ihren Vater, wenn sie Jesus verlieren. Aber Jesus sagt, ihr werdet nicht wie Waisen zurückgelassen werden. Ich werde euch einen neuen Vater geben. Das ist der Fürsprecher, der Geist. Johannes 14, Verse 17 und 18. Als Vater wirkt der Geist auch bei der Geburt Jesu. Er hat ihn gezeugt. Das war Groß A vom Wesen des Geistes. Wir kommen zu einem neuen Abschnitt, Lehrteil. Groß B, Punkt, der Heilige Geist von der Schöpfung bis zum Messias. Von der Schöpfung bis zum Messias. Arabisch 1, der Heilige Geist in der Schöpfung. Ich gebe Ihnen eine Reihe von Schriftstellen, die von der Aktivität des Geistes bei der Schöpfung sprechen. 1. Mose 1, Vers 2. 1. Mose 1, Vers 2 und Vers 26. In Vers 26 lesen wir, lasst uns Menschen machen. Da ist der Heilige Geist eingeschlossen. Das zeigt Hiob 33, dass das so ist. Hiob 33 zeigt, dass dort der Heilige Geist am Werk war. In den Versen 4 bis 6. 4 bis 6. In ihrer Übersetzung lesen Sie vielleicht in Hiob 33 Odem oder Hauch. Da steht im Grundtext Ruach und das spricht wohl vom Heiligen Geist. Und in Jesaja haben wir eine interessante Stelle. Man muss die Verse 12 und 13 und 26 vergleichen. Der Text 12 bis 26 ist eine Einheit in Jesaja 40. Jesaja 40, 12 bis 26, eine Einheit. Und Vers 13 muss beachtet werden. Zweitens, Arabisch 2, Punkt. Der Heilige Geist und die Menschen vor der Sintflut. Schreiben Sie nicht Sündflut, S-I-N-T. Vor der Sintflut bemüht sich der Geist um die irrende Menschheit. Das steht in Kapitel 6 von 1. Mose. Vers 3. Petrus sagt, dass Noah in dieser Zeit gepredigt hat. Der Geist hat also Noah gebraucht, offenbar, um diesen Menschen Zeugnis zu geben. Petrus sagt das in 2. Petrus 2, Vers 5. 2. Petrus 2, Vers 5. 1. Mose 6, Vers 3 und 2. Petrus 2, Vers 5 müssen also zusammengenommen werden. Rabisch 3, Punkt. Der Geist in Israel als Volk, im Volk Israel. Der Prophet Haggai sagt einmal in Kapitel 2, Vers 5, ich will meinen Geist nicht von euch wegnehmen. Der Geist ist also im Volk Israel tätig, von Anfang an, und das soll so bleiben, sagt der Prophet. Von diesem Geist sprechen nun eine Anzahl von Versen, die uns zeigen, wie der Geist im Volk Israel tätig ist. Es ist interessant zu erfahren, wie der Geist in diesem Volk Israel tätig gewesen ist. Klein a, einmal als Unterweiser, als Lehrer. Wenn die Propheten unterwiesen haben, war das durch den Geist. Das zeigt uns Nehemia. Zweimal in Kapitel 9, in Versen 20 und 30. Dieser Geist in Israel will das Volk führen. Klein b, als Führer ist dieser Geist tätig. Da muss man die Stelle Jesaja 29 berücksichtigen. 29, Vers 23 bis Kapitel 30, Vers 1. Es geht bis zu Kapitel 30, Vers 1. 29, Vers 23 bis Kapitel 30, Vers 1. Von dieser Führung des Geistes spricht auch Jesaja 63. Es sind dort die Verse 10 bis 14. Nach der babylonischen Gefangenschaft, wenn Israel wieder zurückkommt, wird der Tempel aufgebaut. Ja? Und dann sagt der Prophet Jesaja, Entschuldigung, Zacharia, dass der Heilige Geist diesen Tempelbau fördert. Er ist also im Volk Israel tätig, um die Leute zu animieren, zu ermutigen, den Tempel zu bauen. Das ist also klein c, als Förderer des Tempelbaus. Davon spricht Zacharia in Kapitel 4, in den Versen 6 bis 9. 6 bis 9. Das ist der Heilige Geist in Israel als Volk. Unter Arabisch 4 wollen wir das Wirken des Geistes in dieser Zeit beim einzelnen Menschen betrachten. Der Heilige Geist im Leben des einzelnen Menschen in dieser Zeit. Zwischen Schöpfung und Messias. Im Leben des Einzelnen. Arabisch 4. Wie sieht das aus? Nun, das ist sehr verschieden. Wir erfahren im Neuen Testament zum Beispiel, dass der Heilige Geist es möglich macht, dass Abraham und Sarah ein Kind kriegen konnten. Also klein a, der Geist ermöglicht die Geburt Isaaks. Er ermöglicht die Geburt Isaaks. Im Alten Testament hören wir, dass Gott das möglich macht, aber im Neuen Testament sagt Paulus, das war der Geist, der das tat. Galater 4, Verse 28 und 29. Klein b, Punkt. Der Geist kommt über einzelne Menschen. Manchmal kommt er über einige Menschen. Zum Beispiel auf die Helfer des Mose in 4. Mose 11, Vers 17. Und wenn der Geist über sie kommt, dann sind sie imstande, Mose Arbeitslasten abzunehmen. Der Geist hilft also, Lasten zu tragen. Später kommt er über einzelne Richter. Im Buch der Richter hören wir mehrere Male davon, dass der Geist über einzelne Menschen kommt. Über Othniel in Kapitel 3, Vers 10, über Jephtha in Kapitel 11, Vers 29, über Simson in Kapitel 14, Vers 6, auch Vers 19 und dann wieder in Kapitel 15, Vers 14. Im 1. Samuel lesen wir, dass der Geist über David kommt, wenn er als König gesalbt wird. Er wird noch nicht König, aber er wird gesalbt. 1. Samuel 16, Vers 13. In Kapitel 19 lesen wir wieder davon, dass der Geist über David kommt, in den Versen 20 und 23. Er kommt auch über Elisa im 2. Könige 2 auf Elisa. 2. Könige 2, Vers 15. Und im Neuen Testament, das ist auch noch vor Pfingsten, nachdem Jesus geboren ist, heißt es in Lukas 2, der Geist war auf einem bestimmten Mann namens Simeon. Das war schon vor seiner Geburt der Fall. Aber als dann Jesus in den Tempel kam, hat der Geist ihn dorthin geführt. Dieser Geist war auf einem Mann namens Simeon gewesen. Lukas 2, Vers 25. Also das waren Beispiele davon, dass der Geist auf Menschen oder über Menschen kommt. Jetzt gibt es andere Stellen, die sagen uns, dass der Geist in Menschen sein kann, auch im Alten Testament. Klein c. Der Geist kann auch in Menschen sein. Wir werden gleich erfahren, dass alles dieses noch nicht dasselbe ist, wie wenn dieselben Ausdrücke oder Formulierungen im Neuen Testament gebraucht werden. Oder nach Pfingsten dann. Wenn der Geist auf Menschen im Alten Testament kommt, geschieht nicht dasselbe, wie wenn der Geist zu Pfingsten oder nachher auf Menschen kommt. Oder wenn er in Menschen ist. Da werden wir noch einen Unterschied machen. Aber diese Formulierung haben wir schon dort. Nur geschieht nicht dasselbe. Beispiele von Menschen, in denen der Geist Gottes war. Josef, 1. Mose 41, Vers 38, 1. Mose 41, Vers 38. Mose, Jesaja 63, sagt uns das, Vers 11. Josua hat den Geist in sich nach 4. Mose, Kapitel 27, Vers 18. Der Geist ist in Daniel. Da gibt es mehrere Stellen. Kapitel 4, die Verse 5 und 6 und Vers 15. Und Kapitel 5 im nächsten Kapitel, die Verse 11 und 12 und Vers 14. Im Propheten Ezechiel ist der Geist. Kapitel 2, Vers 2 und Kapitel 3, Vers 24. Dass der Geist auch in anderen Propheten war, sagt uns Petrus in 1. Petrus 1, Vers 11. 1, 1, 1, 1. Unter Umständen füllt der Geist die Menschen, in denen er ist. Das waren jetzt Beispiele von Menschen, in denen er war. Manchmal sagt es, dass wenn der Geist in Menschen ist, er sie füllt. Das ist noch ein Beispiel davon, wenn der Geist in Menschen ist. Wo steht geschrieben, dass Menschen erfüllt waren vom Geist? Nun, wir haben Bezalel in 2. Mose 28, auch seine Handwerker, die werden mit Weisheit und Geschicklichkeit ausgerüstet, um die Stiftshütte zu bauen. Und das heißt, sie waren voll des Geistes. Bezalel war der Vorarbeiter, der Chef und auch seine Handwerker. 2. Mose, drei Schriftstellen hier, 2. Mose 28, Vers 3, Kapitel 31, Verse 1 bis 11 und Kapitel 35, Verse 30 bis 35. Man muss also verstehen, der Plan für die Stiftshütte kam vom Himmel, nicht wahr? Genaue Blaupause. Und nun sollte man alles machen, so wie es im Himmel gesehen worden war von Mose. Aber jetzt brauchte es auch die Leitung des Himmels, um nach diesem Plan zu bauen. Ja. Nun kommt der Himmel und hilft dem Menschen, diesen himmlischen Plan wirklich auch zu verwirklichen. Der Heilige Geist hilft dem Menschen. Josua ist ebenfalls erfüllt vom Heiligen Geist infolge einer Handauflegung und er wird dadurch ein weiser Mann. 5. Mose 34, Vers 9. Und so konnte er also Moses Nachfolger werden. 5. Mose 34, Vers 9. Der Prophet Micha sagt einmal, dass er vom Heiligen Geist erfüllt ist. In Kapitel 3, Vers 8, der Prophet Micha. Micha 3, Vers 8. Und von Johannes dem Täufer heißt es, dass er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, wahrscheinlich als seine Mutter erfüllt wurde, denn er war noch in ihrem Schoß. Lukas 1, 15 und 41. Übrigens, vielleicht wollen Sie die Stelle aufschlagen. Vielleicht muss da etwas korrigiert werden in Ihrer Übersetzung. Lukas 1, Vers 15. Er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon im Mutterleib. Nicht von dort an, steht bei Ihnen an, das ist etwas irreführend. Nicht die ganze Zeit, sondern schon während er im Mutterleib ist. Das heißt, wenn Elisabeth kommt, Vers 41. Es begab sich, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da ist die Erfüllung dieser Aussage. Sonst hätte sich Johannes der Täufer nicht bekehren müssen. Aber er war ein Sünder, genau wie andere. Aber er war erwählt, bevor er geboren wurde. Später bringt er natürlich Israel Buße und Versöhnung in der Kraft des Geistes. Der Vater von Johannes dem Täufer wird auch mit dem Geist erfüllt. in Vers 67. Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und prophezeite. Weissagen ist Prophezeien. Das war ein Beispiel vom Heiligen Geist in Menschen, klein d. Der Geist führt Menschen. Einzelne Menschen werden vom Geist geführt. Simeon wird in den Tempel geführt durch den Heiligen Geist. Lukas 2, Vers 27. Ezechiel wird vom Geist geführt in seiner Prophetietätigkeit. Ezechiel 8, Vers 3. David bittet um diese Führung in Psalm 143, Vers 10, Psalm 143, Vers 10. Simson wird vom Geist geführt, dort ist dann vom Treiben des Geistes die Rede, das ist ein Führen des Geistes, Richter 13, Vers 25. Dieses Führen kann sogar ein körperliches Mitnehmen sein, ein Verfrachten durch den Geist, wenn Ezechiel zum Beispiel transportiert wird. Ezechiel 2, Vers 2. Von diesem Transportieren ist auch an zwei Stellen in den Königebüchern die Rede. 1. Könige 18, Vers 12 und Vers 45 und dann in 2. Könige 2, den Versen 15 und 16.